Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Jan, mein lieber Freund, wenn die Weltlage mehr Sorgen bereitet als die Abwehr von Werder Bremen, dann weiß man, dass wir uns sehr lange mit Luxusproblemen beschäftigt haben.
Ja, das ist wohl wahr. Ich begrüße dich.
Guten Morgen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen an alle natürlich. Hier ist euer Worum-Podcast. Folge 159 mit einem Titel, der mit der Weltlage versprochen wenig zu tun hat. Mittlere Reife.
Ja. Naja, wenn man wollte, könnte man sicherlich eine Brücke schlagen, aber das lassen wir lieber.
Da sehe ich pädagogisch in der Weltgemeinschaft eher noch Bereich Sonderschule, ja, wenn ich ehrlich bin.
Das ist wohl wahr.
Ja, und Wuthöhle, ja, und stille Treppe und Anger Management.
Und chronische Überfüllung der Klassen.
So ist es. Okay, wir wollen ja eine kleine Wohlfühloase anbieten, außerhalb dieser anstrengenden Weltlage. Auch ein bisschen zum Selbstschutz, denn wir natürlich beruflich, da halt auch mit noch größerer Anspannung an Formulierungen rangehen müssen. Umso mehr können wir uns hier wieder schön um Kopf und Kragen reden. Fange ich mal mit einer provokanten Markus-Lanz-Frage an. Warum hat dir mein Titelvorschlag so gut gefallen?
Ja, weil ich finde, also erstens wird es ja in unserer kleinen Kuhlmannokratur wird es ja
Scheindemokratie.
Ja, genau.
Ich nenne es etwas. Ja,
wird
etwas
es ja,
anmaßend scheint.
Wird es ja mit 20 Schlägen auf den blanken Arsch bestraft, wenn man die Titelvorschläge. Also man sollte sich gut überlegen, ob man sie kritisiert oder nicht. In diesem Falle ist es aber in der Tat etwas gewesen, dem ich sofort zustimmen konnte, weil ich den Titel super finde. Denn mittlere Reife passt auf so viel. Passt auf die Mitte unseres Teams, also sprich auf das Mittelfeld. Es passt auf den, finde ich, auf den momentanen Entwicklungsstand des Teams. Noch nicht Abitur, aber die mittlere Reife lässt Hoffnung zu, ohne gleich komplett auszuflippen. Und auch ansonsten einfach ein schöner, kurzer, griffiger Titel, mit dem ich viel anfangen kann. Wie bist du denn auf den Titel gekommen?
Ja, soll ich? Also, es war in einer kalten Novembernacht allein am Strand. Ich ging, nein, irgendwie passte es. Ich hatte, glaube ich, etwas überheblich getweetet nach dem geskeetet nach dem 2:0 gegen Union, irgendwas mit Reifeprüfung. Und letzte Woche hatten wir Jamiroquai im Ohr, jetzt kleiner Ohrwurm, Mrs. Robinson.
Ja, wollte sagen.
Gern geschehen.
Simon
and
Garfunkel.
Ja, und Reifeprüfung fand ich dann aber doch im Nachhinein und kam auch Kritik, so, das ist ein bisschen viel, ja. So, aber mittlere Reife passt, weil wir, finde ich, mit dem Spiel gegen Union Berlin schon so gewisse Basics gezeigt haben, weißt du? Ich sag mal, wenn man sich Werder Bremen in der Pubertät vorstellt. Ja,
ich wollte es gerade sagen. Der ein oder andere Pickel ist noch da.
Ja, aber dann war das ein relativ aknefreier Auftritt, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja.
Also es war so ein bisschen so, wie wenn man so ein pubertierenden Kind, ich weiß, okay, Pubertät, alles klar, Welpenschutz und so, aber jetzt ist mal wichtig, dass du dich benimmst, Kollege.
Ja, die salzhaltige Luft am Meer tat dir besonders gut. Deswegen macht deine Haut keine Zicken. Ja, aber unterschreibe ich so. Also ich muss ja immer die Einschränkung mitgeben, dass nun ich ausgerechnet diese offensichtlich sehr reife Leistung, um mal im Bild zu bleiben, mir nicht in gänzlicher Länge angucken konnte, weil wir familienurlaubstechnisch in Berlin unterwegs waren. Aber
du hattest ja einen Ticker.
Ja, danke nochmal, vielen lieben Dank. Aber exzessive Zusammenfassungsstudie ließ mich mit einem wohligen Gefühl zurück, um es mal poetisch zu formulieren.
Okay, was ist die Essenz dessen, was du dann...
Naja, also das, was ich gesehen,
Kritiken konsumiert hat.
Das, was ich gesehen habe, gepaart mit den teils nüchtern, teils euphorischen Tickermeldungen meines liebsten Podcast-Freundes Thomas Kuhlmann, haben schon.
Naja, Euphorie, ja, okay. Ja, okay, da reden wir gleich nochmal drüber.
Haben schon gezeigt, dass da offensichtlich ein nachhaltigerer Lernprozess zu sehen war oder zu erkennen war, als nur gegen eine große Mannschaft wie Dortmund sich halt reingehauen und trotzdem verloren. Aber es schien sicher fortzusetzen, was wir im Dortmund-Spiel schon festgestellt hatten, nämlich eine deutlich konzentriertere Leistung in der Defensive. Und das scheint ja gegen Union seine Fortsetzung gefunden zu haben. Stichwort relativ wenig zugelassen, was ja gegen eine Mannschaft wie Union jetzt auch nicht selbstverständlich ist, weil die ja mindestens vom Namen her.
Ne? Ja. Aber wenn man Union aus den letzten Jahren vor Augen hat, gebe ich dir recht. Dieses Jahr waren sie natürlich auch selber verunsichert. Aber darauf können wir gleich nochmal im Detail. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, ich wollte auch nur sagen, also auf dem Papier nach wie vor eine Truppe, wo du bei den Namen mit den Ohren schlackerst. Ne? Und solche Teams sind halt immer auch irgendwie, zumindest bist du nie gefeit davor, dass die irgendwie mal endlich entdecken, was sie eigentlich können und dich dann mit 15-0 aus dem Stadion schießen. Aber wenig zugelassen trifft es dann ja auch sehr gut in dem Zusammenhang. Und in der Summe muss ich sagen, total happy gewesen. Vor allem auch mit dem wunderschönen Tor von Marvin Ducksch.
Ja.
Fand ich sehr, sehr geil. Und deswegen, erstmal komplett zufrieden zurückgeblieben, auch mit den Interviewäußerungen danach und der offensichtlich relativ gelösten Stimmung. Deswegen, ich bin aus dem Wochenende, auch wenn ich das Spiel nicht ganz gesehen habe, komplett zufrieden erstmal raus und es gibt mir ein deutlich besseres Gefühl mit Blick aufs nächste Wochenende.
Ja, das auf jeden Fall, ne? Weil halt, wie gesagt, auch so eine gewisse Entwicklung, ne? Also Dortmund war noch Wachstumsschmerzen.
Ja.
So, da kamen einige Schübe zu schnell und andere Teile sind nicht nachgewachsen rechtzeitig. So, ne?
Stichwort Scheuermann.
So, Stichwort Scheuermann. Ja, aber kannst du bitte nochmal erklären? Das hast du mir schon vorhin am Telefon oder ich weiß gar nicht, oder gestern oder wir haben viel privat geschnackt irgendwie.
Ja.
Bitte erklär mir nochmal, ich wusste
das,
es nicht.
Das Bild ist
was
so
ist
schön.
Der Scheuermann? Ja, das ist erstmal, klingt es nach dem Titel eines Sexvideos.
Ja, passt. Nein, das nicht. Aber
dass ich bald in Stunkenborstel an der LKW-Tankstelle anbieten werde.
La.
Okay, Scheuermann. Bitte erkläre, was ist medizinisch.
Es passt zum Thema Wachstumsschmerzen ganz gut. Weil auch mit Blick auf mittlere Reife und irgendwie. Ich habe das als Jugendlicher gehabt, als ich irgendwie so zwischen, weiß ich nicht, 15 und 16 mal innerhalb eines Jahres einen ziemlichen Schub gemacht habe. Wachstumstechnisch. Und ich, ohne es jetzt genau medizinisch bis ins kleinste Detail zu wissen, aber ich meine zu erinnern, dass das halt eben, dass so ein schneller Wachstumsschub und die damit einhergehende schwache Rückenmuskulatur nicht gut für die Wirbelsäule sind und das ist teilweise ziemlich schmerzhaft. Man kriegt dann irgendwie so dauerhaft Rückenschmerzen und so. Deswegen passte das Bild ganz gut. Man muss immer gucken, so ein bisschen wächst man zu schnell und was kann man dagegen tun, dass die Schmerzen nicht zu groß werden.
Ja, und jetzt gegen Union, eine Woche später in der Pubertät, konnte man halt schon sehen, das ist alles relativ geschmeidig, gleichmäßig größer geworden. Ja,
Krankengymnastik also, hilft Wunder.
Ja, ein bisschen Physiotherapie, aber es passte und viele Dinge kamen halt so, wie wir sie erhofft hatten. Ne? Also wir hatten uns ja auch dafür ausgesprochen, nach dem Dortmund-Spiel auch gegen Union, auch wenn es zu Hause ist und die ja wirklich verunsichert sind, auch bitte spielt Mut zur Hässlichkeit.
Ja.
Macht es wieder genauso. Ne? Wir haben jetzt diesen Plan B, also ohne Pressing zu spielen, den Gegner zu locken und mehr auf Stabilität im Zentrum zu setzen. Macht es nochmal. Ne? In Dortmund gab es zwar keinen Punkt dafür, aber es hat irgendwie funktioniert und es hat das Team zusammenrücken lassen, so macht es nochmal. Und so ist es ja auch gekommen. Sie haben Union erstmal so ein bisschen das Spiel überlassen in der ersten Halbzeit und Union wollte auch. Und es gab eine große Chance, das war eigentlich die gefährlichste Situation nach 48 Sekunden. Wo, glaube ich, Trimmel den Ball nicht richtig trifft bei uns im 16er. Aber wenn der reingeht...
Wo Becker sich gut durchsetzt rechts, ne?
Richtig, wenn der reingeht und es steht 0-1 nach einer Minute, dann sprechen wir hier aber nicht über einen Scheuermann, sondern dann suchen wir einen neuen Steuermann, um mal im
ne? Im Reimbild zu bleiben, ja.
Entschuldige, ja. Ich muss es ab und zu mal
draxeln lassen. Ist in Ordnung, aber sehe ich genauso, und was ich halt bemerkenswert finde, ist halt, und das nehme ich jetzt mal, dann nehme ich jetzt auch mal die öffentliche Kritik ausdrücklich aus, aber das halt eben dann offensichtlich, und das beruhigt mich sehr, ich bilde es mir zumindest ein, das erkennen zu können, dass es halt eben eine funktionierende Kommunikationsebene zwischen Trainer und Team gibt. Ne? Ja. Und
auch im Team, ne? Im Team auch.
Ja, weil
die Kommunikation wieder gut auf dem Platz.
Und das ist nämlich in meinen Augen, rede ich mir zumindest ein, genauso auch ein Verdienst von Ole Werner, der das mindestens initiiert, wenn nicht sogar auch mitlenkt, die Art und Weise, wie das Team sich gibt und miteinander redet. Und was ich halt meine auch zu erkennen, ist halt eben, und das finde ich total beruhigend, die Fähigkeit zur kritischen Reflexion, auch bei Ole Werner. Ja, also an bestimmten Punkten offensichtlich auch in der Lage zu sein, zu sagen, okay, mag ich mich verstiegen haben in der Art und Weise, wie ich das Ding jetzt auf jeden Fall aufziehen will. Ich nehme Veränderungen vor, die der Mannschaft jetzt erstmal mehr Sicherheit geben und das in den Fokus stellen und nicht auf Teufel komm raus irgendwie bei dem Hurra- und Hauruck-Fußball bleiben, der uns vermeintlich per selbst auferlegter DNA irgendwie ausmachen soll. So.
Ja gut, aber auf der anderen Seite muss man das jetzt, finde ich, jetzt nicht großartig noch lobend erwähnen, weil das ist eigentlich das, was man zu Recht einfordern konnte, dass wenn das so nicht funktioniert mit diesem, ne, wir setzen unser Spielstil durch, dass es dann einen Plan B geben muss. So.
Naja, aber und, Kontext ist King, ne? Also damit meine ich, dass man eben in der Bundesliga auch immer wieder und ganz häufig eben sieht, dass Trainer genau daran scheitern, dass sie das nicht können. Deswegen finde ich schon erwähnenswert, weil das war ja auch einer der Kritikpunkte. Ne? Also viele Leute haben gesagt, Ole Werner scheint da nicht lernen zu können, tüdelüt.
Genau.
So. Und ich finde, dass das jetzt einen anderen Eindruck macht.
Ja, hast du recht, hast du völlig recht. Ne? Genau, also absolut richtig, und vielleicht unterscheiden sich dadurch gute von schlechten Trainern, ne? Ob sie in der Lage sind zu reagieren, ihre eigene Spielideologie, sage ich mal in Anführungszeichen, ein bisschen zugespitzt, ja, auch in Frage zu stellen und auch zu verändern und das halt auch zu kommunizieren und das auch mit der Mannschaft zusammenzutun, ohne Angst zu haben, dass sie an Autorität einbüßen, wenn sie jetzt, das ist ja wie in der Politik auch, das ist ja halt der größte Quatsch, wenn das Ganze besteht aus Kompromissen, ne? Und du kannst heute nicht mehr wie Branko Sebetsch damals oder so oder Happel oder so oder Felix Magath da so ein Monarchen-Style pflegen in der Mannschaft. So, diese Zeiten sind vorbei. Ja. Ja, so, das ist, dafür hängt es im Fußball zu sehr an Details und Kleinigkeiten, die du nicht mehr mit Autorität oder Idee alleine.
Ja, das Selbstverständnis von jungen Leuten hat sich ja auch verändert. Ich meine, das siehst du ja nicht nur im Fußball, das siehst du ja auch in der Arbeitswelt oder so. Ja, also so dieses wie du es gerade ja ganz richtig sagtest, so diese klassischen harten Hunde, die erreichen das Team auch mit so einer Linie oft gar nicht mehr. Ja, die Leute, die auf den Tisch hauen und Leute aus dem Kader streichen, sorgen meist eher für Verunsicherung im Team, obwohl die Absicht war, jemanden für sein Fehlverhalten im Sinne des Kollektivs irgendwie zu bestrafen. Ja. Stattdessen ist es immer häufiger zu sehen, dass die viel erfolgsversprechendere Variante die ist, mit dem Team auch ein Stück weit in den Dialog zu gehen. So.
Ja.
Und das greift ja ein Stück weit auch das auf, was du gerade schon gesagt hast, nämlich an den Punkten, wo es knirscht und wo es nicht funktioniert, zusammen mit den Leuten, die es machen müssen, sich zu beraten und sich auch anzuhören, was die für einen guten Weg halten. Ja, der Trainer ist verantwortlich und muss letzten Endes die Entscheidung treffen und gibt die Linie auch vor. Aber das bedeutet ja nicht, dass er irgendwie taub auf dem Ohr sein muss, das sich in Richtung Team richtet. Ja, und die Erfahrung hat gezeigt, ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen. Ole Werner ist, glaube ich, der jüngste Trainer der Bundesliga. Wenn du dir anguckst, die Führungsspieler bei Werder, Bittencourt, Jung und so, die sind maximal 2-3 Jahre älter als der. Jünger, ja, meine ich. Ja? Ja. Also das ist ja auch in der Kommunikation schon was ganz anderes. Das ist ja viel mehr Augenhöhe. Ja, ja. Und da macht es doch total Sinn, sich mit den Leuten auch einfach zu beraten, weil die letzten Endes diejenigen sind, die auch viel mehr darüber sagen können, wie die Dynamik auf dem Platz ist, was dem Team mehr Sicherheit geben würde. Ja, das können die ja oft viel besser einschätzen. Und ich, ja, glaube, dass sich da auch das widerspiegelt, was wir in der letzten Folge schon gesagt haben. Ja, bring so erfahrene Spieler wie Bittencourt und Jung wieder in die Startelf und sofort hast du zumindest als Außenstehender das Gefühl, dass da eine andere Orientierung bei den jüngeren und unerfahreneren Spielern auf dem Platz ist. So, ja. Und das kann ja auch, das hilft ja auch total, den Leuten also wieder eine Sicherheit zu geben.
Dazu zwei Sachen. Erstmal, ich muss sagen, auch bei uns im Wurm-Podcast, seit du mir das Du angeboten hast vor 2 Monaten, ist Kommunikation deutlich besser. Nein,
nein, aber da gehört natürlich. Ich merke schon.
Ja, ich fühle mich viel mehr wertgeschätzt. Ja. Nein, zwei Sachen dazu. Es ist natürlich auch im Vergleich zu früher, ist natürlich auch die Macht der Spieler viel größer geworden. Ne? Früher hatte, das ist ja wie in der Schule, früher hatte der Trainer immer recht und der Lehrer hatte auch immer recht. Ja. So, ne? Heute schalten Spieler ihren Social-Media-Berater ein oder ihren Spielerberater, ihren persönlichen Manager oder ihre Agentur. Und Eltern von Schulkindern schalten Anwälte ein, weißt du, weißt du, was ich meine? Also dieses Gefälle ist ja normative Kraft des Faktums nirgendwo mehr so ausgeprägt, wie du eben meintest, in der Gesellschaft. Ne? Mhm. So. Und deswegen genau richtig. Und ja, und vielleicht ist halt auch, ne, ich habe es in der Deichstube gelesen und auch in anderen Medien, dieser Schritt, ne, dieses auf Augenhöhe zu kommunizieren, gerade in dieser Causa Ole und Leo, ne, was übrigens für alle Germanistikstudenten ein Anagramm ist, ne, ist mir heute aufgefallen.
Ja, stimmt.
Ole und Leo, ja. Ole.
Leo, Leo Ole, Ole, Ole Leo. Le,
ja. Okay, egal, wie, aber ne, das, darauf hattest du ja auch eben angespielt, ne, dass,
genau,
du plötzlich einen anderen Leo Bittencourt siehst und das dem ganzen Team gut tut und dafür aber nötig war, offenbar, wie es ja Leo selber danach in Interviews, genau, nicht ohne Stolz auch nach außen mit einer gewissen Breitbeinigkeit auch vertreten hat, war es wohl auch nötig, dass Ole in Anführungszeichen ein bisschen Autorität abgibt, ja, und Leo sagen durfte, wir haben beide Fehler gemacht.
Naja, aber genau, ne? Und im Subtext bedeutet das ja auch, dass das offensichtlich auch etwas ist, was er, wo er sich nicht zu fein oder zu schade dafür ist, das eben auch, ja, mit Blick auf die Kommunikation ins Team zuzugeben und freimütig einzugestehen, dass er an manchen Punkten vielleicht auch Fehler gemacht hat. Ja.
Exakt.
Und das ist halt.
Und das einen Spieler sagen lässt, ne? Öffentlich.
Ja, das weiß ich gar nicht, ob er zu Leo gesagt hat, du, ach, das kannst du ruhig erzählen. Und Leo.
Nein, aber das Leo hat es einfach gemacht, wahrscheinlich. Ja. Ne? Der hatte ja keinen Auftrag.
Ja, aber guck mal,
und spricht ja schon dafür, wie, ne?
Aber das meine ich, weißt du, also da finde ich halt eben auch die Annahme so irrig, ja, zu denken, dass wenn ein Spieler so über den Trainer redet, dass er automatisch die Autorität des Trainers irgendwie ankratzt.
Ja, genau.
Das sehe ich schon lange nicht mehr so. Ja, ich, ja, finde die Art und Weise, wie das passiert, ist entscheidend. Und wenn ein Trainer in der Lage ist, auch dem Team gegenüber zu sagen, okay, da habe ich falsch gelegen, dann finde ich, kann das in einer bestimmten Form, ist immer eine Frage der Art und Weise, aber kann das die Autorität eines Trainers auch stärken. Ja,
ja, sehe ich ganz genauso, ja, und beweisen ja auch viele, viele Fälle. Ja. Aber du weißt auch, es ist nicht nur eine Frage, ne? Es ist auch eine Frage des Gänsefüßchen-Journalismus,
ja, genau,
was man draus macht.
Genau.
Ne? So eine Geschichte in Dortmund, und ich würde nicht ausschließen, dass die Bild-Zeitung irgendwas gemacht hätte wie, was weiß ich nicht, Adeyemi rasiert Terzic oder,
ja,
oder was
in
weiß
München
ich, was
oder so, ja.
Ne? Aber das meine ich halt nur, ne? So, und Gott sei Dank, ja, und das ist halt, glaube ich, vielleicht auch eine Stärke. Und es hat dem Team geholfen. Ja. Und es war, und ja, und im Prinzip ist das, ich sag's jetzt alle, die Bullshit-Bingo spielen mit dem Wurm-Podcast, das ist Ubuntu, ne, was ich immer sage, so, ne? Dieses, du bist nur stark, wenn alle anderen um dich rum auch das Beste aus sich rausholen können. Mhm. Nur dann, ne, kannst du denn das optimale Ergebnis erzielen. Ne? Niemand kann alleine ein Spiel gewinnen. So, und kein Ego ist so groß, ne, dass es sich nicht negativ auf die Gemeinschaftsleistung auswirkt. Ja. Und wenn du Werder Bremen bist, bist du halt auf sowas angewiesen.
Ja, und so wie Leo sich danach nach dem Spiel auch in Interviews äußerte, war für mich halt auch viel wichtiger, dass da halt eben auch wirklich glaubhaft rüberkam. Wir haben uns ausgesprochen, jetzt ist alles wieder okay. Ja. Und seine Leistung zeigt das halt auch, ne?
Ja, genau.
Also wirklich wie befreit und in seiner neuen Position, gucken wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, nämlich jetzt schon das zweite Spiel in Folge eher auf so einer Doppel-Sechs, ja, haut er sich halt voll rein und bringt die Attribute mit auf den Platz, die zum einen dem Team total helfen, weil sie für defensive Stabilität sorgen, mitsorgen und zum anderen er da jemand ist, der eben auch ja demonstrativ vorangehen kann, um Leuten irgendwie ein Stück weit ja eine Orientierung zu geben, was ich cool finde.
Ja. Er darf jetzt wieder diese Rolle spielen, weil er die entsprechende Leistung bringt. Ja. Und wir sprachen letzte Woche drüber und dadurch werden halt Spieler mitgezogen, die halt jetzt nicht die Alpha-Tiere sind, aber die das brauchen und die halt auch diese Gemeinschaft brauchen, um dann das Vertrauen zu haben und aufblühen, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Wie hast du denn diesen Jubel von Dux interpretiert? Da hieß es danach dann ja, er hat seinen Kritiker, weißt du, er hat doch...
Ja.
Oh, was hat er denn nochmal gemacht? Dieses Blablabla-Zeichen, ne? Dieses
So
Fresse halten alle.
Ja, heißt genau. Das ja Finger auf die Lippen gelegt und alle mal ruhig sein und so. Du, ganz ehrlich, ich finde sowas immer ein bisschen problematisch. Und ich mich stört's auch, aber das ist eine rein subjektive Geschichte, unpopular opinion irgendwie. Ich finde einfach, dass du mit dieser Form des Jubels, ja, auch wenn das jetzt irgendwie ihm gerade auf dem Herzen brannte, finde ich, sendest du die falsche Nachricht, weil du es nicht differenzieren kannst. Für mich wirkte das erstmal so, dass er genervt ist, weil die Fans ihn nicht so wertschätzen, wie er sich selbst vielleicht sieht. Ja,
Kommt er denn da drauf? Aber stimmt doch eigentlich gar nicht.
Ja, nee, und er hat das dann ja auch differenziert in den Interviews nach dem Spiel und meinte halt, ja, es gäbe halt so ein paar wenige, die irgendwie immer an ihm rumkritteln, und die habe er damit gemeint und das richte sich mitnichten irgendwie gegen die gesamte oder gegen alle Werder-Fans. Aber das meine ich halt, ne? Diese Differenzierung schaffst du halt nicht. Und mein erster Eindruck, als ich es gesehen hatte, war so, hä? Warum ist das, wirkt jetzt total pisst? Warum ist denn der so pisst? So, ja. Dem war aber wohl gar nicht so. Und deswegen finde ich sowas immer ein bisschen problematisch. Ich, keine Ahnung. Ich, als es dann erklärt hat, habe ich es irgendwie verstanden, habe dann aber trotzdem gedacht, Duxchi, dann musst du es ja nicht so machen. Ne? Freu dich doch erstmal darüber, dass du hier irgendwie gerade den Deckel drauf gemacht hast. Und nimm die
Und wie?
Ja, genau, ja, wirklich und wie, ja. Und nimm die Euphorie mit. Aber letzten Endes, das ist dann auch mein subjektives Ding, dass ich irgendwie denke, ach komm, Duxchi, bla bla.
Ja.
Du auch ein bisschen viel bla bla. So, weißt du? Ja, okay. Aber ich glaube, much ado about nothing. Also ich habe mich in der Situation ehrlicherweise, wie du es gerade richtig sagtest, in erster Linie über seine Verwertung dieses ja auch unfassbaren Passes von Veljkovic gefreut.
Oh, war der gut.
Ey, wirklich. Man macht das selten und es wird in der letzten Zeit, oder ich mache das selten, aber es wird in der letzten Zeit sehr, sehr häufig gemacht. In diesem Fall hätte es sehr, sehr gut gepasst. Diese Szene in Zeitlupe mit Titanic-Musik drunter. Super. wirklich ein wunderschöner Pass. Und aber auch der Zeitpunkt, wo Duck startet, genau richtig, kein Abseits und ein Traum, einfach echt geil.
Ja, oder vielleicht mit Time to Say Goodbye und dann der Schwenk zu Urs Fischer.
Ja, genau.
Okay, das ist böse und auch ein anderes Thema. Nein, aber weißt du, was man ja auch gerne mal vergisst? Veljkovic hat ja im Spiel gegen Hoffenheim auch schon zwei von diesen Megapässen gespielt.
Genau.
Wo uns dann beide Situationen der Schiedsrichter geklaut hat.
Ja.
Ne?
Ja.
Dieses wirklich brutalste Foul.
Ja.
So lebensgefährlich wie der Anschlag auf Tino Chrupalla, also mindestens Lebensgefahr.
Ja. Ja, oder diese Blutgrätsche gegen Coman im DFB-Pokal-Halbfinale.
Ja, das war auch brutal. Ja. Das war
Theo
ja gesundheitsgefährdend.
Müsste eigentlich immer noch im Knast sitzen dafür.
Ja, dass Coman überhaupt noch spielen kann mit diesem Trauma. Ne? Und dann das zweite war ja da, wo Jinmas
Ohrläppchen
im Abseits war. Das waren ja auch schon so Pässe. Und wir haben nach Zetti wieder einen in der Elf des Tages gehabt mit Veljkovic. Mhm. Ja, und ich fand ihn wirklich, kann mich nicht erinnern, dass ich ihn mal zwei, drei Wochen überall so stark fand.
Aber sag mal, du wirst es besser gesehen haben, jetzt auch gerade im Unionsspiel. Friedel spielt mittlerweile den Part in der Mitte, oder?
Ja, Friedel spielt den Part in der Mitte und das tut ihm richtig gut.
Wollte ich sagen, ist das auch ein Grund dafür, dass da mehr Stabilität ist?
Ja. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es Grund für mehr Stabilität, dass er nicht mehr den LIV spielt und nicht mehr so immer in diese Zweikämpfe, in diese 1-gegen-1-Situation gezwungen wird. Aber diese Rolle als so etwas freierer Mann, als ne, Libero hieß es früher, ne, also dass er da verstärkt und da hingeht und die Löcher zumacht und übernimmt und übergibt, ne, liegt ihm deutlich besser, finde ich. Liegt ihm deutlich besser. Und über Toni Jung haben wir ja letzte Woche schon gesprochen. Ne, der hatte da auf seiner Seite, also Behrens war komplett abgemeldet.
Ja.
Bei, also egal wo der war, ja, auf welcher Seite und so, den haben sie komplett rausgenommen.
Bei der Abwechslung, bei der Auswechslung auch komplett ausgerastet, hast du es gesehen?
Ja. Aber der hat keinen Stich gesehen. Und Geraldo Becker natürlich durch die Schnelligkeit, ne, immer gefährlich über die Flügel. Aber das hatten die echt im Griff, ne? Und ja, das sieht wirklich gut aus irgendwie. Das jetzt kommt Stark irgendwann wieder, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht, wie ist da der Stand? Der trainiert wieder, aber nur individuell, glaube ich, ne?
Genau, ja, und Cater waren jetzt wieder auf dem Platz, schrieb die Deichstube auch. Stark könnte sogar eine Option sein für den Kader am Sonntag, aber Cater auf jeden Fall noch nicht. Aber ganz ehrlich, warum jetzt die Abwehr auseinanderreißen, die jetzt in zwei Spielen ganz gut funktioniert.
Auf gar keinen Fall. Also selbst wenn er hundertprozentig fit wäre,
müsste
gibt es ja keinen Grund dafür.
Müsste er sich erstmal wieder reinarbeiten ins Team.
Ja.
Ah. Ja, du, also auch in der Summe. Erzähl mal, du hast das Spiel ja auch umfänglich gesehen. Von dem, was ich so hören und lesen konnte, war es aber in der Tat so, und das spiegelt sich ja auch in deinen Reifeprüfungstweets wieder, eine wirklich nüchterne und souverän gespielte Partie.
Seriös. Ja, ja, absolut seriös. Also der Spielverlauf war halt auch so, Union wollte unbedingt, ja, das hat man schon gemerkt zu Anfang, und sie haben für Union-Verhältnisse haben sie wirklich recht offensiv gespielt, und Werder hat so ein paar Minuten gebraucht, um das alles unter Kontrolle zu bringen, und hat dann aber wirklich Mittel und Wege gefunden, bei Union den Druck rauszunehmen und immer mehr die Spielanteile kippen zu lassen. Mhm. Ja, also wir hatten immer mehr den Ball, wir sind stärker geworden, wir haben Sicherheit gewonnen und so weiter. Und wir haben keine Situation zugelassen eigentlich, bis auf die erste Minute in der ersten Halbzeit, die jetzt wirklich wahnsinnig gefährlich war. Wir hatten auch nicht viele Chancen, ne, okay. Aber ja, wir haben wirklich das so schrittweise, das Heft in die Hand genommen, und auch nach der Führung, was auch ein wichtiger Faktor war, sind wir ruhig geblieben, ne? Und haben weiter mit Mut zur Hässlichkeit, Winning Ugly und wirklich einfach auf Ergebnis gespielt. Und genau das war wichtig zu diesem
Stichwort Zeitpunkt. Stichwort Führung. Ich war etwas irritiert, ob der Tatsache, dass sich praktisch jede Zusammenfassung, die ich im Nachgange noch gesehen hatte, die Kommentatoren sich so leicht süffisant über Boré äußerten, der dann so jubelnd abdrehte, ja.
Ja, für mich hat er das Tor geschossen.
Naja, aber jetzt mal ehrlich, also ja, jeder, der auf dem Fußballplatz gestanden hat, weiß ganz genau, wenn der Ball in die Mitte kommt und du gehst hoch zum Kopfball und kriegst von hinten einen Rücken gedrückt und von oben haut dir der Torwart seinen Ellbogen auf den Kopf, dann bist du dir nicht sicher, ob du den Ball touchiert hast. So, ja. Und deswegen dreht er jubelnd ab, weil er denkt, wahrscheinlich war ich irgendwie dran. Ja,
ja.
Deswegen auch da, also kann man ihm doch ruhig mal zugestehen, dass er dann auch jubelnd abdreht und denkt, ja, den habe ich wahrscheinlich noch irgendwie berührt. So.
Ja.
Naja, egal. Ja. Aber
mein Gott, und vielleicht hat er sich auch einfach nur gefreut.
Ja, und so, war ein schöner Freistoß. Endlich mal wieder. Duxchi hat gefühlt bei seinen Standards echt viel Larifari und Pillepalle dabei. Endlich mal scharf an Fünfer gezogen, genauso wie sie eigentlich immer kommen müssen, ne?
Richtig. Und gegen Union hat ja auch De Mann Ecken geschossen.
Ja.
Ne, mit dem linken Fuß, was auch nochmal eine Variante war.
Waren die gut? Ist mir nicht aufgefallen.
Ja, die kamen echt ganz gut.
Ja, okay, cool. ja, muss man sagen. Da variabler zu werden, lieben gerne.
Ja, wie überhaupt, wie gesagt, es war wirklich so die mittlere Reife in allen Bereichen und es war seriös, es war professionell, es war auf Ergebnis, es war ruhig geblieben und sich nicht unter, und wie gesagt, es war halt ein mega wichtiges Spiel, ne?
Ja.
So Aufbaugegner-Geschichten vorher, ja, jetzt waren wir eher der Abbaugegner für.
Ja, aber schon.
Für Union. Und wir meinten das vorher, die hatten viel mehr Druck. Ne? Die haben jetzt noch ein Spiel verloren, die haben jetzt 11 Niederlagen in Folge.
Ja.
So, und das darf man nicht vergessen, unter welcher Spannung dieses Spiel auch angepfiffen wurde für alle.
Ja, und für uns halt eben auch wirklich wichtiger Befreiungsschlag mit Blick auf die Tabelle.
Ja.
So, gerade nochmal geguckt. Hättest du mir auch vor 3 Wochen nicht erzählen dürfen, dass wir dann am 10. Spieltag auf einmal in Schlagdistanz zu unserem nächsten Gegner sind.
Ja, okay, das stimmt. Ja, aber wenn man auch das sieht, ne, wie das so Mainz und Köln, ne, dass die wirklich nicht aus diesem Tief rauskommen. Ja. Und Mainz hat gestern DFB-Pokal bei Hertha sang- und klanglos 3-0 verloren.
Aber wie? Also
chancenlos.
Ja, chancenlos.
Ey, das Team ist tot, so, ne? Das ist schon wirklich krass, ey. Und wenn es uns gelingt, jetzt noch ein paar Punkte zu machen, um da ein kleines Polster zu schaffen.
Ja, genau.
Und wenn man dann bedenkt, dass unsere Rückrunde, glaube ich, im Gegensatz zur letzten Saison die bessere Hälfte wird, weil.
Ja, dein Wort in Gottes Ohr, bitte.
Besser, ja. Ja, aber das hab ich dir schon vor der Saison gesagt. Das ist ja so eigentlich absehbar wenn man die Gesamtentwicklung betrachtet, ne, aus der man kommt und vor der man stand jetzt vor der neuen Saison. Ja, und mittlere Reife, wie gesagt, auch weil viele Sachen, ne, also du hast das Mannschaftsgefüge jetzt, dieses Grundgerüst neu entwickelt.
Mhm.
Ja, sag ich mal, Note 2 im handwerklichen Bereich, Realschule, ja, so, und du bist auch, du hast auch spielerischen Plan B, ne, mit dieser Stähe, Bittencourt, Doppel-6 ohne Pressing-Lösung und bietet ihr doch erstmal was an.
Ja.
Wir nehmen das 0-0. Da hast du dich auch auf eine mittlere Reife entwickelt, dass du zumindest, und du, theoretisch könntest du das während des Spiels jederzeit umstellen mittlerweile.
Ja.
Ne? Auch das ist ja ein kleiner Entwicklungsschritt, der, sag ich mal, noch nicht fürs Fachabi reicht, aber wo man zumindest sagt, mittlere Reife kann man attestieren. Also es geht ja in diese richtige Richtung. Und alleine schon, dass wir jetzt vom Wolfsburg-Auswärtsspiel stehen und das durchaus für möglich halten, dass wir da einen Punkt mitnehmen oder mehr.
Das wollte ich gerade sagen.
Spricht ja schon dafür, dass auch da eine mittlere Reife in der Erwartungshaltung bei uns vielleicht auch schon da ist.
Aber das wollte ich gerade sagen, also total gut, diese Linie, die du gerade beschrieben hast, auch zu etablieren, jetzt schon rechtzeitig zu diesen wirklich schwierigen Aufgaben, die jetzt auf uns zukommen, ne? Mit Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart. Das sind ja jetzt alles wirklich schwierige Spiele und da finde ich es gut und auch wichtig für die Mentalität, jetzt im Vorfeld dessen schon 2 Spiele abgeliefert zu haben, wo du sagen kannst, defensiv sind sie wieder beieinander. So, ne?
Ja, richtig. Aber vergiss nicht, ne? Vor ein paar Wochen war auch schon Union eins dieser Riesenhürden, die wir da aufgetürmt hatten. Ja. Oh Gott, jetzt kommen und so.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt, als Union dann kam, waren sie das eben nicht. Das war der beste Zeitpunkt, zu dem du gegen die spielen konntest.
Ja.
Ne? Auch Wolfsburg ist jetzt nicht mehr das Wolfsburg, das Anfang der Saison irgendwie. Ne, Wolfsburg kommt jetzt auch aus 3 Bundesliga-Niederlagen in Folge, 3-mal verloren.
Ja.
Und jetzt haben sie 1-0 gegen Leipzig im Pokal gewonnen.
Ja.
Aber mit einer kompletten B11.
Ja, genau.
So, das heißt, da ist auch, das ist jetzt auch nicht die stabil gewachsene Truppe.
Da ruckelt es auch viel, ja, stimmt schon.
So, wie es Hoffenheim war zum Beispiel, als wir die hatten, ne?
Ja.
Die kamen aus so einer Stabilisierungs-, ne?
Ja.
So. Aber auch Wolfsburg ist, ja, im Prinzip eine Wundertüte.
Ja, bin ich mal sehr gespannt. Also, wie gesagt, mit den beiden Spielen jetzt Dortmund und Union rein leistungstechnisch im Rücken, habe ich jetzt auch keinen Streifen mehr in der Hose, wenn wir auf Sonntag gucken, wohl wissend aber, dass Wolfsburg einfach, ja, ja, auf dem Papier immer noch eine Truppe ist, wo du sagst, ja, also im Normalfall, ne? Aber weißt du, was ich halt auch so geil finde, ist mir neulich nochmal wieder aufgefallen, ne? Weißt du noch, wie wir uns wirklich, also wir haben uns die Haare gerauft in der letzten Saison, da war Werder, glaube ich, mit Abstand das schlechteste Heimteam. Ne? Also keine Ahnung, irgendwie, ich weiß noch, zu Hause 5 Monate lang nicht gewonnen oder so. Ja, und jetzt haben wir alle unsere Punkte zu Hause geholt. Noch kein Heimspiel, doch ein Heimspiel verloren, aber 9 Punkte zu Hause geholt, auswärts noch gar nichts. so können sich die Dinge ändern, ohne zu wissen, woran es liegt.
Und trotzdem auswärts ja auch nicht alle Spiele scheiße spielt. Ja. Ne? Also klar, bei den beiden Aufsteigern jeweils 4 Gegentore katastrophal, müssen wir nicht drüber sprechen. Ne? Waren halt nochmal dann, ja, ich sag mal, Rückschläge in der Pubertät nochmal. Ne? Was wollte ich sagen? Aber die anderen beiden Auswärtsspiele in Freiburg und in Dortmund mit dieser Defensivausrichtung, in Freiburg ja noch mit Grosso und so und Junglings, die waren ja nicht schlecht.
Ja, eben.
Muss man sagen.
Und beruhigend zu sehen, dass sie sich daran dann wieder orientieren, ne?
Ja.
Und ich glaube, da greift dann halt eben auch nochmal unsere Argumentation von vor 2 oder 3 Wochen, wo wir gesagt haben, vielleicht war der Angang gegen Mannschaften wie Heidenheim und Darmstadt auch wirklich einfach zu arrogant.
Ne? Ja.
Dort in dem Selbstverständnis schon aufzutreten, dass wir gegen Mannschaften, die einfach die komplette Hinserie nach dem Aufstieg einfach immer noch mit Adrenalin aus den Ohren tropfend irgendwie auf den Platz gehen, dort einfach schon das Selbstverständnis zu haben, in Normalform spielen wir die an die Wand.
Richtig.
So. Und vielleicht wärst du besser gefahren, wenn du gegen diese Mannschaften auch einen etwas abwartenderen Stil gespielt hättest.
Ja, okay. Hätte auch dann vielleicht, ja, okay, aber wenn du dann nicht erfolgreich gewesen wärst, hätte es auch
viele Argumente
für Kritik gegeben, ne? Aber hast du recht, ja. Aber grundsätzlich, ne, ist es kein leichtes Spiel, zu Anfang der Saison auswärts bei einem Aufsteiger anzutreten, ne? Einfach weil die einen klaren Plan haben und jeder genau weiß zu 100%, was er machen soll. Ja. Und jeder für den anderen rennt und für die das ist es das Größte, was sie in ihrer Sportkarriere für viele erleben, das erste Spiel in der Bundesliga oder das zweite oder zweite Heimspiel oder so. Ne? Und und so ein Champions League-Team wie Union Berlin kann dann am 10. Spieltag, wenn es am Struggeln ist, nicht mehr der übermächtige Gegner sein. Ne? Also je nachdem. Und es hängt halt auch davon ab, wo du selber stehst. Ja, ich bin gespannt. Wollen wir rate die Aufstellung? Wir haben ja wieder strategisch clever kurz vor der Pressekonferenz am Donnerstag. Aber wir sind ja eigentlich ganz gut damit gefahren gegen Union. Übrigens, rate die Aufstellung. Okay, war jetzt auch nicht so schwer. Beide 11 von 11.
Ja, genau. Wollte ich gerade sagen.
Und ein gewisser Herr Siegert.
Ja, da darf bin ich ja mittlerweile.
Jetzt nochmal feiern für den Tipp.
Ja, naja, wenigstens war die Differenz richtig und der Sieg für Werder. Aber das wird ja von unserer Bubble nicht mehr gutiert. Ja, alles, was da gesagt wird, ist, naja, also Werder scheint ja zu gewinnen, wenn Jan nicht guckt. Ja? Das ist dann, darauf wird sich dann immer konzentriert. Ja, ja. Ich hatte es getweetet, ich sag's auch hier nochmal, ich bin nicht sauer und enttäuscht.
Erinnerungen werden wach an Just Do It.
Ja, genau, stimmt, Just Do It.
Was auch ist.
Und schon mal die Drohung vorab, das Spiel am Sonntag gucke ich. Komme, was da wolle.
Nein, nein. Ja. Apropos Sonntag, wer sich anschließen möchte, ich plane eine Sammelklage gegen den Doppelpass.
Achso, ich dachte gegen mich.
Ja. Nee, okay. Der Doppelpass Sport 1, der mir schon wieder 2 Stunden Lebenszeit gestohlen hat.
Wer sich anschließen möchte.
Thorsten Frings war Gast und dann kam dieser kurze Teaser, man kennt das vom Radio, ne? Kurz vor Beginn der Sendung wurde er gefragt und sagte, ne, wir sprechen heute auch über Werder Bremen und Thorsten Frings sagte so einen Satz wie, Ole Werner ist ein Geschenk für Werder Bremen, mehr gleich nach der Werbung. Ja. Und ich natürlich dran geblieben, dass auch noch Social Media empfohlen, hier jetzt sagt, der Lutscher sagt was zu Ole und so, hier Diskussionsbedarf. Und dann haben 2 Stunden lang gar nichts Bis, also dann wurde über Bayern geredet, dann wurde nochmal über Bayern geredet, ja. Dann nochmal über Bayern und dann über Kimmich. Ja.
Und dann
ging es um Tuchel und dann war nochmal Thema Manuel Neuer.
Ja. Super. Ne? Und Thorsten Frings so schon weggenickt. So wir gesehen, wie er so leicht zur Seite kippt.
Andere Fußballnebenschauplätze wie, weiß ich nicht, Leipzig und ich habe keine Ahnung. Ganz am Ende der Sendung, hier ging es dann noch um Werder und Thorsten Frings sagte einen Satz, irgendwie, er hatte eine Minute und sagte sowas, weil Werder Bremen gehört einfach in die Bundesliga. Ja. Und dann klatschten alle im Publikum und dann war die Sendung zu Ende und dann habe ich meine Schreibmaschine rausgeholt und die Sammelklage auf, also wer sich anschließen möchte.
Und Thomas Kuhmann erstmal in die Wuthöhle.
Ja, aber wirklich. Ja.
Vollkommen nachvollziehbar, vollkommen nachvollziehbar.
Halt so.
Du, aber jetzt haben wir
beschwert auch und dann haben ja aber einige Follower auch zu Recht gesagt, Digga, das weißt du doch, ja, dass das eine Bayern München Sendung ist. Was bist du denn für ein Anfänger? Ja. Und es stimmt natürlich auch. Das könnte ein Argument für das Gericht sein, die Klage abzulehnen.
Hätte man auch kommen sehen können. Ja, das stimmt schon. Ja, aber jetzt haben wir den Werder-Elefanten dieser Woche, der im Raum steht, den haben wir noch gar nicht angesprochen, ne?
Deinen richtigen Tipp?
Die Ära Baumann geht zu Ende.
Ja, das stimmt.
Das sollten wir wenigstens einmal anreißen. Ich weiß, wir wissen jetzt noch nicht wirklich, wie es weitergeht. So als Außenstehender kann man sagen, fair enough, dass er es rechtzeitig und früh sagt, sodass wir jetzt genügend Zeit haben, um die Nachfolge zu regeln. Wobei es auch viele, ich habe schon viele Unken hören, dass die Nachfolge doch mit Clemens Fritz eh schon feststeht. Ist das für dich so in Stein gemeißelt?
Für mich jetzt?
Ja, also ist der für dich der safe Nachfolger?
Er ist auf jeden Fall der logische Nachfolger, ne? Also auf jeden Fall gehe ich schon davon aus, dass der auf der Pole Position steht.
Ja. Was ist denn mit Jans? Wäre das nicht auch so vom, weil der kennt natürlich auch schon so das operative Geschäft aus einem großen Club und so.
Ja gut, aber naja, aber der war ja, ich weiß nicht genau, welche Rolle der hatte bei Salzburg und das ist natürlich auch ein viel, viel größerer Fußballkonzern, ne, mit viel, viel mehr Abteilung und was anderes als jetzt Geschäftsführung bei so einem mittelständischen Unternehmen. Ich gehe schon davon aus, dass Fritz da zumindest geplant ist, denn er ist ja da jetzt in die Lehre gegangen. Er macht ja schon Teil des operativen Geschäfts, ja. Und das, wenn das stimmt, was Werder sagt, dann funktioniert da ja eh schon vieles im Team. Und wenn wir uns erinnern, so hat Baumann ja auch angefangen als Assistent der Geschäftsführung sozusagen, wurde rangeführt, ne, noch unter Klaus Allofs und ist dann praktisch in dieser Geschäftsführung dann weiter aufgebaut worden und so ja, ähnlich ist es doch mit Fritz auch gelaufen.
Laut Hess Grunewald hat Fritz auch sein Interesse an dem Job hinterlegt wohl.
Ja.
Was im Normalfall die logische Konsequenz wäre. Ich habe mich halt gefragt, musst du eventuell jemanden wie Jans, der ja auch andere Optionen hätte, möglicherweise mit so einer Perspektive locken, dass der überhaupt zu Werder kommt? So, das war so ein Gedanke, den ich hatte. Und das andere ist natürlich auch, es darf natürlich kein Selbstzweck sein, ja, dass nur weil Clemens Fritz eben jetzt seit 3 Jahren dieses Trainee-Programm im Fahrwasser von Baumann durchläuft, dass er auch automatisch der zwangsläufige Nachfolger sein muss und sein soll. Da wäre der Aufsichtsrat auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er das irgendwie so unkritisch so durchwinken würde, was sie nicht tun werden.
Selbstverständlich.
Ne? Aber sähst du ihn denn als einen guten GF-Sport? Außendarstellungstechnisch, von dem wie
er
auf
dich wirkt? Man muss ja sagen, er macht ja jetzt schon eigentlich, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, den größten Teil. Also alles, was Baumi gemacht hat, war ja bis zu dem Abstieg, war er immer der Mann vor den Kameras, ne? Und er war das Gesicht so und er war derjenige, der danach die Fragen nach Florian Kohfeldt, wie lange noch erklären musste. Und er hat sich dann ja nach dem Abstieg, wo Baumi ja, also das war ja im Prinzip der große, entscheidende Punkt der Karriere, da stand er ja wirklich vor dem Rausschmiss. Ja. Und dafür hätte es ja auch gute Gründe gegeben, weil in dieser Abstiegssaison ja wirklich alles schiefgelaufen ist. Und das ja zu größten Teilen auch sein verschulden oder mitverschulden war zum Beispiel. Ja. Ne, dass man halt zum Beispiel darauf gesetzt hat, erstmal auf die finanzielle Konsolidierung, weil man zusammen mit Kohfeldt der Meinung war, ach, mit den Kickern kriegt das schon hin hier. Mhm. Ja, wir halten uns in der Liga und machen so ein Sanierungsjahr und ich halte uns irgendwie auf Platz 14, krieg schon hin mit Finn Bartels. So, ne, das war natürlich ein Fehler. So, keine Frage. Dann das lange Festhalten an Kohfeldt im Nachhinein, vielleicht auch ein Fehler. Die Installation von Thomas Schaaf damals.
Vor dem letzten Spiel.
Wo auch eine Vereinsikone dann im Prinzip ja zerstört wurde, auch wenn man vielleicht, lag das auch ein bisschen an der, Achtung, Bockigkeit von Schaaf, ich weiß es nicht. Ne? Aber so, da sind ja ohne Ende Fehler gemacht worden. Ja. Und am Ende sind wir abgestiegen. Ja, so, und das wäre natürlich schon Grund genug gewesen, da auch die sportliche Führung, aber man hat sich entschieden, Baumann hat gesagt, nee, ich will das selber aufräumen, mhm, und hat sich dann ja aber ein bisschen aus dieser Öffentlichkeitsarbeit zurückgezogen und hat das schon Fritz überlassen.
Ja, genau. Ja?
Und auch viele Transfergeschichten sind ja über Fritz-Handys, über Fritzens Handy
gelaufen.
Ja. So, und das heißt, das war ja schon ein Teamplay, ne? Und als Geschäftsführer Sport ist Baumann natürlich auch noch für andere Dinge zuständig, als nur jetzt für den, für das Herrenteam, für das Profiteam. Also ich gehe schon davon aus, und da doch durch die Verwurzelung von Fritz in Bremen, was glaube ich auch geschäftsführungspostenmäßig wichtig ist und was Baumann ja laut Kess Grunewald gut gemacht hat, gehe ich davon aus, dass er schon irgendwie der logische Nachfolger ist und dass er das auch kann. Ja. Und ich gehe davon aus, dass Jahns, wenn der denn da Lust zu hat, vielleicht dann auf Fritz-Position aufrücken kann, weil von dem ist ja vermutlich auch viel zu halten.
Ja.
Oh, ich kann es nicht beurteilen.
Ja, so. Ja, genau. Ja, also ja, wäre mir halt auch wichtig, ne, dass Werder eben, und das hat Hess Grunewald ja auch in der Deichstube schon angekündigt, ja, dass sie sich halt eben natürlich genauso mit externen Optionen auseinandersetzen. Es wäre auch fahrlässig, wenn sie das nicht täten. Ich finde es ja halt wenigstens wichtig, dass halt eben nicht so dieser, aus diesem Selbstzweck heraus einfach irgendwie Fritz mehr oder weniger schon feststünde, was er aber offensichtlich nicht so ist. Ja, es wird wieder viele Verschwörungsmythen darüber gegen Stichwort Stallgeruch und im eigenen Saft schmoren und so.
Wenn die Welt denn mal so einfach wäre.
Ja, aber gut, also sie haben uns auch öffentlich jetzt schon frühzeitig glaubhaft versucht zu versichern, dass sie alle Optionen prüfen. Ich habe keinen Anlass, dem nicht zu glauben und sehe es aber auch so, Clemens Fritz ist qua der Tatsache, dass er das Geschäft gerade bei Werder schon aus dem FF kennt, aus den letzten Jahren, sicherlich ein Kandidat, der allein schon durch diese Tatsache und einen unschätzbaren Vorteil anderen Bewerbern gegenüber hat. So, und deswegen, ja, ich gucke der Entscheidung eigentlich relativ entspannt entgegen. Das ist jetzt auch nichts, was sie übers Knie brechen müssen. Sondern
nein,
sie
und vor allem, es ist ja auch, zwei Sachen muss man ja noch sagen. Erstens, Frank Baumann sagt das seit Jahren.
Ja.
Ja, dass irgendwann der Punkt kommt und er hat es immer mehr konkretisiert, über die, dass es jetzt vielleicht schon nach dieser Saison und jetzt hat er gesagt, es ist so. Das heißt, keiner ist überrascht.
Ja.
Ja. Und auch die Verpflichtung von Jahns, das hattest du ja vorhin gefragt, ist natürlich auch, dabei wird natürlich auch drüber gesprochen, übrigens Baumi vielleicht noch ein, maximal zwei Jahre, behalt das im Hinterkopf, ja, du kannst ja auch noch was anderes werden. Ja. So. Aber es spielen ja noch ganz andere Dinge, da sitzt ja nicht irgendwelche Leute im dunklen Hinterzimmer und riechen an Leuten und sagen so Stallgeruch, du bist es, ja. Ne, auch wenn du das kleine Einmaleins nicht kannst, sondern diese Geschichte, das hängt ja auch von anderen Faktoren ab. Also per se ist es ja nicht besser, jemanden mit Stallgeruch zu nehmen oder per se besser, jemanden von außen zu nehmen.
Ja.
Das kann man ja, das weiß man ja nicht. Ja. So, wenn du natürlich, wenn sich schriftlich, wenn da eine Bewerbung eintrudelt von Simon Rolfes und von Markus Krösche, ja, dann sollte man das doch durchaus prüfen als Werder Bremen, auch wenn der Fritz nach Werder Stall riecht wie nur sonst was.
Ja.
Ja, so. Wenn aber die Bewerbung von Horst Held und Max Eberl kommen, dann würde ich sagen, okay, lege ich erstmal weiter unten auf den Stapel, weil, ne?
Drum prüfe, wer sich mir, ewig bindet.
Ja, sowas möchte ich mir hier grundsätzlich nicht reinholen, auch mit dieser medialen, so, ja, weißt du, ist ja auch eine Stilfrage. Und, was ja auch noch dazu kommt.
Stichwort Thomas Eichin.
Ja, richtig. Als Geschäftsführer, wenn du dich für so einen Job entscheidest oder dich auf sowas bewirbst oder sagst, du willst das machen bei Werder Bremen, muss dir ja auch klar sein, unter welcher Prämisse du da arbeitest. Mhm. Also nicht jeder Manager hat Bock darauf, unter diesen finanziellen Gegebenheiten nach Bremen zu gehen. Ja. Ne? So, weil, so, guck dir einen Rufen Schröder an, der schiebt gerne größere Beträge hin und her und geht dahin, wo es nicht nach Stall riecht, sondern
Tim Steiden, ne? Weiteres gutes Beispiel.
Nach Schein. Ja, ist ja auch okay. Ja. Aber deswegen, das meine ich, ne? Es ist auch nicht jede Person, nicht jeder Manager passt zu dem Verein und muss auch bereit sein. Also das sind halt alles so Sachen, deswegen finde ich es ganz schwierig, jetzt schon zu sagen, es ist eine Katastrophe, wenn es Fritz wird oder es muss Fritz werden oder bloß nicht der oder es ist ja alles schon verschoben. Das ist alles Bullshit, man kann das alles nicht verschieben. Das ist eine Fantasiewelt, dass es alles so einfach wäre, weil Dinge von so vielen Faktoren abhängen.
Ja.
Ja, wo keiner alle Strippen in der Hand halten kann, wie es manche vermuten, auch bei anderen Dingen. Ja, es ist einfach völlig, ja, absurd zu glauben, ne, dass die Welt und jedes einzelne große Ding und selbst die Abwehrsorgen von Werder Bremen nicht davon abhängen, ob Christian Groß vor der Abwehr spielt, ja oder nein, oder Toni Jung, ja oder nein, sondern dass das ein Zusammenspiel von vielen Faktoren ist. Okay, ich höre auf. So.
Amen, Brother. Das Wort zum Sonntag von Reverend Thomas Kuhlmann.
Reverend Kuhlmann, ja.
Ich bin ja
oh, im Moment fällt das
in der Sache komplett bei dir. Komm, als letzten Punkt für heute, Ausblick, Sonntag, 15:30 im Hexenkessel VW Arena
in Wolfsburg. Da waren wir mal zusammen, ne?
Ja, ich bin immer noch traumatisiert von der Lichtshow nach Toren.
Ei, Mann, du.
Unfassbar. Ja. Ja, aber ändert ja nichts
mehr
an der Tatsache.
Mehr Licht als Menschen.
Die letzten drei
Diego Ligaspiele, hat er damals getroffen.
Die letzten drei Ligaspiele verloren Wolfsburg. Aber jetzt.
Darf ich noch mal eine Sache zu Frank Baumann?
Ja, bitte. Ne?
Das war mir nämlich noch mal wichtig, weil wir ja auch, ist ja auch wichtig, dass es die Menschlichkeit zwischen uns, verstehst du? Wie findest du das denn als persönliche Lebensentscheidung von Frank Baumann, zu sagen, wisst ihr was, mehr als 20 Jahre reichen, ich gehe jetzt, ich nehme jetzt eine Auszeit, ich möchte mich nicht verheizen, ich möchte mich mit meiner Familie und so und ich muss hier, jetzt ist auch Zeit, dass hier neue Impulse reinkommen und neue Gesichter und wie siehst du denn sowas eigentlich grundsätzlich?
Ich beneide ihn für die Freiheit, eine Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt seines Lebens so treffen zu können. Also ich weiß ja nichts um die Umstände so, ne? Aber wenn man jetzt von außen drauf guckt, dann hat man es da mit einem ehemaligen Fußballprofi zu tun, der in seiner Karriere gutes Geld verdient hat, der jetzt auch auf der Position wahrscheinlich ganz gut bezahlt worden ist und der wird sich dann wahrscheinlich jetzt mittlerweile eine Freiheit verdient haben, im wahrsten Sinne des Wortes, die es ihm ermöglicht, zu diesem Zeitpunkt, wenn er das Bedürfnis hat, vielleicht auch mental das Bedürfnis hat, mal irgendwie ein bisschen abzuspannen, ja, und ein bisschen irgendwie auch frische Luft ranzulassen an den Kopf. Da beneide ich ihn total für und ich kann das total nachvollziehen und habe da großen Respekt vor. Respekt ist wahrscheinlich das falsche Wort. Er hat einfach wahrscheinlich jetzt mittlerweile den Freiraum, diese Entscheidung so treffen zu können, wie er sie getroffen hat.
Ja gut, aber das haben ja viele, ne? Und vielen gelingt aber dieses Loslassen nicht, wenn du bedenkst, dass Uli Hoeneß immer noch im Doppelpass anruft, ja, weil er nicht loslassen kann und wie du mancher andere, ne, die schon seit 10, 20 Jahren, die du wirklich, entweder irgendwann rausschmeißen oder überreden musst, doch jetzt aufzuhören, das ist ja auch eine Frage des Egos, ne? Klar, finanziell spielt das für diese Leute alles keine Rolle, so, ne? Ja. Aber du musst ja auch vom Ego her und der Faktor, wie wichtig bist du oder wie sehr denkst du, ohne mich läuft hier eh alles nicht und so.
Ja.
Ne? Das spielt ja auch schon eine Rolle, die Eitelkeit.
Ja, und, da handelt Baumann komplett so, wie ich ihn auch eingeschätzt hätte.
Ja, ne?
Ja, total. Total.
Ja.
Und das finde ich, macht ihn auch nach wie vor sympathisch. Und das, auch ja. unter dem Aspekt kann ich das total gut nachvollziehen. Insofern, ey, auch gerade die Tatsache, dass er Wert darauf legt, dass dieser Abgang eben möglichst geordnet und gesittet und mit viel Vorlauf passiert, größten Respekt vor seinem Verhalten dem Verein auch gegenüber. Insofern bin ich der Letzte, der da irgendwie mit dem Finger auf ihn zeigt. Ich kann es erstens gut verstehen, zweitens beneide ich ihn auch dafür, diese Konsequenz zu haben und sich diese Freiheit auch erarbeitet zu haben, weil das muss man ja auch sagen, das ist ja wirklich auch hart erarbeitet. So.
Richtig.
Und deswegen gehe mit den besten Wünschen und wirst immer in meinem Werder-Herzen bleiben, weil sowohl sportlich als auch, finde ich, im Großen und Ganzen als Funktionär er einfach gut zu Werder gepasst hat und ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, durch das Abstiegsjahr hat er um ein Haar diesen Verein gegen die Wand gefahren. Ich finde, dass er sich auch im Nachgang dessen gut verhalten hat und das Beste draus gemacht hat und deswegen Hut ab.
Und seitdem auch abgeliefert hat. Wollen wir uns darauf einigen, dass wir vielleicht in unserer großen Jahresshow in der Wurm-Podcast-Gala mit warmem Uso auf der Heizung nochmal ausgiebig über das Thema Baumann sprechen wollen? Ich wollte nur eine Sache erzählen, großartig, was ich nämlich gehört habe. Das Werder-Double, ja, Moritz Kasserlet, neueste Folge, ja, gehört Hörempfehlung, ARD-Audiothek, vor 20 Jahren. In der aktuellen Folge ging es darum, dass damals jeder Spieler seine eigene Tormelodie hatte. Mann, nimm mir doch jetzt nicht die Pointe weg.
Ja, nee, da musste ich reinspringen. Also, weil das ist ja, also ich erinnere das noch. Ey, Mann, ich habe mich hier, ich meine, der hat nicht viel getroffen, ne? Aber was habe ich mich immer fremdgeschämt für dieses Lied? Thomas.
Einmal im Stadion.
Ja. Unsäglich, wirklich.
Charistea ist, ja, naja, gut.
Entschuldige, okay. Ich wollte dir die Pointe nicht rauben, aber es ist mir gerade in den Kopf geschossen, dass ich dachte, oh nein.
Es wäre die einzige interessante Geschichte in dieser Folge gewesen, ja, aber nein.
Der Sieger muss sie kaputt machen, ja, cool, aus Asche auf mein Haupt. Dann lass uns, bevor du dich in die Wuthöhle zurückziehst, noch einmal die wichtigen Punkte abarbeiten, nämlich rate die Aufstellung und unsere kurzen Tipps für das Spiel am Sonntag.
Wollen wir das noch machen? Gerade die Aufstellung. Okay,
heute ist doch ja klar.
Sag mal eben, gibt es irgendwelche drohenden Ausfälle?
Nee, Zetterer eventuell noch, aber der war bislang nur erkältet, hat deswegen ausgesetzt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er spielt.
Also wegen einer Erkältung stellt man nicht Dudu Hesler ins Tor, Entschuldigung. die gleiche Elf spielt, natürlich.
Ja.
Ja, ich habe die letzten Spiele immer auf Unentschieden getippt, lag zweimal falsch da mit, aber nicht so weit weg. Deswegen sage ich jetzt, wir gewinnen 2-1 in Wolfsburg.
Dein Wort in Gottes Ohr. Ich glaube nicht, dass wir gewinnen, aber ich glaube auch.
Ja, das ist doch, ist dein kleiner Kopfhörer nicht Gottes Ohr?
Ja, nee, in der Tat nicht, aber.
Ich gebe nur was zurück, weil ich dich jetzt duzen
darf. Ich glaube, wir verlieren auch nicht. Ich sag 2-2.
Das ist ja eigentlich immer mein Tipp.
Ja, das, wie gesagt.
Aber ich wäre auch mit 2-2, ich wäre auch mit 2-2 nicht unzufrieden.
Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Jetzt verfahren wir nach dem Prinzip, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Ich weiß noch, letzte Saison waren das wichtige Spiele für uns, die gegen Wolfsburg. Ja. Wir haben das erste Ligaspiel, war 2-2 auswärts, genau. Wo wir gemerkt haben, geil, wir sind eine Bundesligamannschaft. Ja. Und dann waren wir ja schon echt tief in der Krise in der Rückrunde. Da hatten wir gerade von Köln dieses 7-0 geschluckt. Ja, oder was war das? 7-1. Stimmt, und von Bayern auch den Arsch voll. Und dann hieß es, oh Gott, jetzt kommt Wolf. Und dann haben wir das Heimspiel gewonnen. Ja. Das war ganz wichtig.
Ja, genau, 1-0 oder so, ne?
Ja.
Ja, ja, in diesem Sinne, gutes Omen. Letztes Jahr gute Leistung gegen Wolfsburg gezeigt. Ein bisschen Pfeifen im Walde, aber das hoffe ich doch für den Sonntag auch. Deswegen würde ich sagen, jetzt hier eine Schleife dran an eine Stunde Worum Podcast Folge 159 Mittlere Reife. Drücken wir die Daumen fürs Wochenende. Ist auch nicht mehr weit hin bis dahin.
Ja, wir beobachten weiter Werder Bremen in der Pubertät.
Ja, genau. mit allen Stimmungsschwankungen.
Mit so Muttergefühlen auch. Mit so, ne, wo man so selber Milcheinschuss kriegt. Ja. Wenn man merkt, wie sich das Kind entwickelt und wieder was hinkriegt.
Ja, das altbekannte Gefühl. Bevor wir uns jetzt wieder um Kopf und Kragen reden. kommt gutes Wochenende, ist nicht mehr lange hin. Wir drücken die Daumen fürs Wochenende und hoffen, dass wir dann nach dem Wolfsburg-Spiel ein paar mehr Punkte auf dem Konto haben. Mindestens einen hoffentlich. Ja. In diesem Sinne,
ja.
Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Gute Restwoche und gutes Spiel.